willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 21. Juli und ich bin Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr heute reinhört und dabei seid. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem zweiten Buch Chronik lesen wir von Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 21. Die Ausstattung des Tempels. Salomo ließ einen Altar aus Bronze machen, der war 10 Meter lang, 10 Meter breit und 5 Meter hoch. Ebenso ließ er ein großes, rundes Bronzebecken gießen, das Meer. Sein Durchmesser betrug 5 Meter, sein Umfang 15 Meter und seine Höhe 2,5 Meter. Unter seinem Rand war es ringsum mit zwei Reihen von Rindern verziert, die mit dem Becken aus einem Guss waren. Auf einen halben Meter kamen 10 Rinder. Das Becken wurde von 12 Rindern getragen, die in Dreiergruppen angeordnet waren. Jede Gruppe schaute in eine andere Himmelsrichtung. Der Rand des Beckens war nach außen gewölbt, wie bei einem Kelch oder einer Wasserlilie. Das Metall war etwa eine Handbreite dick. Das Becken fasste über 60.000 Liter. Außerdem ließ Salomo 10 kleinere Bronzebecken machen. 5 davon ließ er rechts vom Meer aufstellen und 5 links. Darin wurde alles abgespült, was von den Opfertieren auf dem Altar verbrannt werden sollte. Das Wasser im großen Becken dagegen war nur für die Waschungen der Priester bestimmt. Salomo ließ auch 10 goldene Leuchter machen, genau nach der Vorschrift. 5 wurden im Hauptraum des Tempels auf der rechten Seite aufgestellt und 5 auf der linken. Ebenso wurden 10 Tische angefertigt und dort aufgestellt, 5 rechts und 5 links. Außerdem ließ Salomo 100 goldene Opferschalen herstellen. Dann richtete er den inneren Vorhof ein, der nur von den Priestern betreten werden durfte, und den großen äußeren Vorhof. Für diesen ließ er Tore anfertigen, deren Flügel mit Bronze überzogen wurden. Rechts vom Eingang des Tempels, an der Südostecke des Gebäudes, wurde das große Becken aufgestellt. Zusammenfassende Liste der Geräte für den Tempel. Hiram fertigte auch alle sonstigen Tempelgeräte an, wie Kübel, Schaufeln und Opferschalen. Im Auftrag von König Salomo fertigte Meister Hiram alle diese Arbeiten für den Tempel des Herrn an. Jedes Stück war aus Bronze gegossen und die Oberfläche anschließend poliert worden. Hier ist ein vollständiges Verzeichnis aller Stücke. 2 Säulen, 2 becherförmige Kapitelle für die Säulen, 2 Geflechte von Bändern für die Kapitelle, 400 Granatäpfel, aufgehängt über den Bändern jedes Kapitells in 2 Reihen zu je 100, die fahrbaren Gestelle, die Kessel zum Einsetzen in die Gestelle, das große Becken, 12 Rinder als Untersatz des Beckens, Schaufeln und Kübel zum Beseitigen der Asche, sowie Gabeln. Der König ließ all dies im Jordantal in den mächtigen Tonablagerungen zwischen Sukkot und Zaretan gießen. Er ließ sehr viele Stücke machen, weil es auf das Gewicht der verarbeiteten Bronze nicht ankam. Salomo ließ auch die heiligen Geräte für den Tempel des Herrn herstellen, den Räucheraltar, die Tische für die geweihten Brote, die blütenförmigen Aufsätze der Leuchter, Lichtschalen und Dochtscheren, die Lichtmesser, Blutschalen, Löffel und Kohlenbecken, die Türen zum Allerheiligsten und die Eingangstüren des Tempels. Alle diese Gegenstände wurden aus Gold gefertigt. Nachdem König Salomo den Tempel und seine Ausstattung vollendet hatte, brachte er die Gaben, die sein Vater David dem Herrn geweiht hatte, herbei. Das Silber und das Gold und alle Geräte kamen in die Schatzkammern des Tempels. Die Bundeslade wird in den Tempel gebracht. Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels nach Jerusalem kommen, die Vertreter aller Stämme und Sippen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn von der Davidsstadt auf dem Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. Alle Männer Israels kamen deshalb am Laubhüttenfest im 7. Monat zu König Salomo. Als die Ältesten versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern und trugen sie zum Tempel hinauf. Mit Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft Levis brachten sie auch das heilige Zelt und alle seine Geräte dorthin. König Salomo und die ganze Festgemeinde opferten vor der Lade eine große Menge Schafe und Rinder, mehr als man zählen konnte. Dann brachten die Priester die Lade des Herrn an den vorgesehenen Platz im hintersten Raum des Tempels, dem Allerheiligsten. Sie stellten sie unter die Flügel der Cherubim. Die Cherubim hielten nämlich ihre Flügel ausgebreitet und überspannten damit die Lade und ihre Tragstangen. Die Tragstangen waren aber so lang, dass ihre Enden nur zu sehen waren, wenn jemand direkt vor der Tür zum Allerheiligsten stand. Vom Hauptraum des Heiligtums aus waren sie nicht zu sehen. Die Lade befindet sich noch heute dort. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Gottesberg Horeb hineingelegt hatte. Auf ihnen steht das Gesetz des Bundes, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat, als sie aus Ägypten kamen. Die Priester traten wieder aus dem Tempel hinaus. Für diesen Tag hatten sich alle anwesenden Priester so vorbereitet, dass sie rein waren, auch die, deren Dienstgruppe während dieser Zeit dienstfrei hatte. Auch die Tempelsänger waren vollzählig zugegen, die Leviten Asaf, Heman und Jedutun mit allen ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen und standen mit ihren Becken, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Diese setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten: Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Da betete Salomo: Herr, du hast gesagt, ich wohne im Wolkendunkel. Darum habe ich dir dieses prächtige Haus gebaut, eine Stätte, an der du für immer wohnen kannst. Worte zur Einweihung des Tempels. Dann drehte sich der König um und wandte sich der ganzen Gemeinde Israel zu. Er grüßte alle Versammelten, die ringsum standen, mit einem Segenswunsch. Dann sagte er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat wahr gemacht, was er meinem Vater David versprochen hat, als er sagte: In der ganzen Zeit, seit ich mein Volk Israel aus Ägypten in dieses Land brachte, habe ich in keinem der Stämme Israels eine Stadt erwählt, damit dort ein Wohnsitz für meinen Namen errichtet wird. Ich habe auch niemand als Herrscher über mein Volk Israel ausgewählt. Aber jetzt habe ich Jerusalem als Wohnsitz für meinen Namen erwählt, und ich habe David ausgewählt, er soll der Herrscher über mein Volk Israel sein. Schon mein Vater David wollte dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Aber der Herr sagte zu ihm: Ich freue mich über deine Absicht, für mich ein Haus zu bauen, aber nicht du, sondern erst dein Sohn, dein leiblicher Nachkomme, soll mir dieses Haus bauen. Dieses Versprechen hat der Herr gehalten. Ich bin als Sohn meines Vaters David König geworden und habe den Wohnsitz für den Herrn, den Gott Israels, gebaut. In dieses Haus habe ich nun auch die Lade gestellt, in der die Tafeln des Bundes liegen, die der Herr mit dem Volk Israel schloss. Dann trat Salomo vor den Augen der ganzen Gemeinde Israel vor den Altar des Herrn und breitete die Arme zum Himmel aus. Er hatte dazu ein Podest aus Bronze anfertigen und mitten im Vorhof aufstellen lassen. Es war 2,5 Meter lang, ebenso breit und 1,5 Meter hoch. Auf dieses stieg er hinauf, kniete vor den Augen der ganzen Gemeinde Israel nieder, breitete die Arme aus und betete: Herr, du Gott Israels, weder im Himmel noch auf der Erde gibt es einen Gott wie dich. Du stehst zu deinem Bund und erweist deine Güte und Liebe allen, die dir mit ungeteiltem Herzen dienen. So hast du an meinen Vater David, deinem Diener und Bevollmächtigten, gehandelt. Der heutige Tag ist Zeuge dafür, dass du dein Versprechen gehalten hast. Herr, du Gott Israels, Nun erfülle auch die andere Zusage, die du meinem Vater David gegeben hast, dass stets einer aus der Familie Davids auf dem Thron Israels sitzen wird, wenn seine Nachkommen dir nur genauso treu dienen und dein Gesetz befolgen wie er. Gott Israels, lass doch in Erfüllung gehen, was du deinem Diener David versprochen hast. Aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen auf der Erde zu wohnen? Ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Herr, mein Gott, achte dennoch auf mein demütiges Gebet und höre auf die Bitte, die ich vor dich bringe. Richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus, von dem du gesagt hast, dass dein Name dort wohnen soll. Du hast versprochen, das Gebet zu hören, das ich, dein Diener, von hier aus an dich richte. Höre mich, wenn ich von hier aus zu dir rufe, und höre auch die Gebete deines Volkes Israel. Wenn wir an dieser Stätte zu dir rufen, dann höre uns in deiner himmlischen Wohnung, erhöre uns und vergib uns alle Schuld. Aus dem Römerbrief, Kapitel 7. Freiheit vom Gesetz. Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz und wisst, es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn der Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an ihn bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, nennt man sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an ihren Mann bindet. Sie begeht keinen Ehebruch, wenn sie sich einem anderen hingibt. So steht es auch mit euch, meine Brüder und Schwestern. Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr dem Gesetz gegenüber tot. Ihr gehört jetzt nicht mehr dem Gesetz, sondern Christus, der vom Tod erweckt worden ist. Darum können wir nun so leben, dass unser Tun für Gott Frucht bringt. Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, war unser ganzes Verhalten beherrscht von den sündigen Leidenschaften, die durch das Gesetz in uns geweckt wurden. Wir lebten so, dass unser Tun nur dem Tod Gewinn brachte. Aber jetzt stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. So dienen wir Gott in einem neuen Leben, das sein Geist in uns schafft. Und nicht mehr auf die alte Weise nach den Buchstaben des Gesetzes. Die Sünde missbraucht das Gesetz. Behaupte ich damit, dass Gesetz und Sünde dasselbe sind? Das ganz gewiss nicht. Aber ohne das Gesetz hätten wir Menschen die Sünde nie kennengelernt. Die Begehrlichkeit wäre nicht in uns erwacht, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde machte sich das Gebot zunutze und stachelte mit seiner Hilfe alle Begierden in uns an. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Einst kannten wir das Gesetz noch nicht. Damals lebten wir, aber als das Gebot kam, lebte die Sünde auf und wir mussten sterben. Das Gebot, das uns das Leben erhalten sollte, brachte uns den Tod. Denn die Sünde benutzte es für ihre Zwecke. Sie täuschte uns Leben vor und tötete uns, eben durch das von ihr missbrauchte Gebot. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist der heilige Wille Gottes und die Gebote sind heilig, gerecht und gut. Hat dann etwa das Gute, das Gesetz, unseren Tod bewirkt? Auf keinen Fall, die Sünde war schuld. Sie hat das gute Gesetz benutzt, um uns den Tod zu bringen. So sollte sie ihr wahres Gesicht zeigen und sich durch den Missbrauch des Gesetzes in ihrer ganzen Verworfenheit enthüllen. Die Ohnmacht des guten Willens. Es steht außer Frage, das Gesetz ist geistlich, es kommt von Gott. Wir aber sind fleischlich, das heißt schwache Menschen, der Macht der Sünde ausgeliefert. Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich wollen, sondern das, was wir verabscheuen. Wenn wir aber das Böse, das wir tun, gar nicht wollen, dann beweist das, dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen als berechtigt anerkennen. Nicht wir sind es also, die das Böse tun. Vielmehr tut es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn, er hat es getan. Nun diene also ich, ein und derselbe Mensch, mit meinem bewussten Streben dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern dem Gesetz der Sünde. Psalm 17. Gebet eines unschuldig Verfolgten. Ein Gebet Davids. Herr, ich suche Gerechtigkeit. Höre meine Klage, nimm meine Bitte an. Von meinen Lippen kommt keine Lüge. Dein Urteil wird mich freisprechen, weil du siehst, dass ich ehrlich und redlich bin. Du kennst meine Gedanken. Heute Nacht wirst du kommen, du wirst mein Innerstes durchforschen und nichts finden, was du tadeln müsstest. Mein Denken ist nicht anders als mein Reden. Auch wenn sie es noch so schlimm trieben, die Menschen rings um mich her, ich habe mich stets nach deinem Wort gerichtet und niemals nach dem Vorbild der Verbrecher. Ich habe mich an deinen Weg gehalten und bin nicht einen Schritt davon abgewichen. Ich wende mich an dich, mein Gott, ich weiß, dass du mir Antwort gibst. Hab ein offenes Ohr für mich, hör meine Worte, erweise mir deine wunderbare Güte. Du bist der Retter aller, die bei dir Zuflucht suchen vor denen, die sich gegen dich stellen. Bewahre mich, wie man sein eigenes Auge schützt, und gib mir Zuflucht unter deinen Flügeln. Du siehst meine Feinde, diese Verbrecher, sie kreisen mich ein, sie wollen mich vernichten. Ihr Herz ist ohne jedes Mitgefühl, ihr Mund führt vermessene Reden. Jetzt umzingeln sie mich. Sie lauern darauf, mich niederzustrecken, wie gierige Löwen, zum Sprung bereit, lüstern auf Beute, um sie zu zerreißen. Steh auf, Herr, stell dich gegen sie. Zwing sie zu Boden, diese Schurken, und rette mich mit deinem Schwert. Befrei mich von ihnen mit deiner starken Hand, verkürze ihren Anteil am Leben. Gib ihnen, was sie verdient haben. Es ist bestimmt genug, um ihren Bauch zu füllen. Auch ihre Kinder werden satt davon, es reicht sogar noch für die Enkel. Ich bin ohne Schuld, Herr, darum darf ich dich sehen. Wenn ich wach werde, will ich mich satt sehen an dir. Aus Sprüche Kapitel 19 lesen wir die Verse 22 und 23. Was einen Menschen wertvoll macht, ist seine Güte. Darum ist ein Armer besser als ein Falscher. Den Herrn ernst nehmen ist gut für das Leben. Satt und zufrieden verbringst du die Nacht, ohne vom Unglück erschreckt zu werden. Thank you. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht in 2. Chronik, Kapitel 5, die Verse 13 und 14. Als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Haus Gottes. Und aus der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 2 und 23. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und so wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag, und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.